Ich möchte einsteigen mit einem Text, der recht bekannt ist, aus Jesaja 9. Denn uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Auf dem Thron Davids wird er regieren und sein Reich auf Recht und Gerechtigkeit gründen. Jetzt und für alle Zeit. Der Herr, der allmächtige Gott, wird dies eintreffen lassen. Leidenschaftlich verfolgt er sein Ziel. Ich denke, dass einige von uns diese Stelle schon mal in Verbindung mit Weihnachten gehört haben. Und diese Stelle bringt sehr gut hervor, was wir Christen glauben. Oder ich wage jetzt mal zu sagen, was wir glauben sollten, wer Jesus eigentlich ist. Denn er ist nichts Geringeres als das, dass er wahrlich Gott ist. Dass er wirklich der Friedefürst ist. Christian hat letzte Woche gepredigt über den Frieden, der durch den Advent schon sichtbar wird. Was ich ganz bezeichnend finde an dieser Stelle ist allerdings, dass diese Stelle 700 Jahre vor Jesu Geburt geschrieben wurde. Könnte man jetzt natürlich ein bisschen rational dran gehen. Ja gut, 700 Jahre, wer sagt denn schon, dass es wirklich vor 700 Jahren so geschrieben wurde? Wer sagt denn, dass das die Geschichte von Jesus wirklich so passiert ist? Man könnte ja an vielen Stellen vielleicht irgendwie rumrücken und vielleicht entspricht das jetzt doch nicht so ganz dem, dass sich das deckt zufälligerweise, sondern vielleicht wurde ja im Nachhinein diese Prophetie umgeschrieben, damit sie auf das passt, wie wir Jesus wahrgenommen haben. Oder man hat die Geschichte von Jesus umgeschrieben, vielleicht ja auch, damit das passen könnte zu dieser Prophetie. Irgendwie, auf jeden Fall, es gibt ja eine rationale Erklärung. Da bin ich auch voll dabei, dass es eine rationale Erklärung gibt. Aber ich glaube, dass die rationale Erklärung nicht daran liegt, dass hier rummanipuliert wurde. Denn diese Erklärung wäre nur dann eventuell gültig, wenn es nicht noch so viel mehr Prophetien gäbe, die wir lesen dürfen, die so klar auch von ihrer Zeit datierbar sind, die nachvollziehbar sind, dass sie nicht verändert wurden über die Jahrhunderte. Und jetzt bin ich nochmal, falls irgendjemand schockiert sein sollte, selbst wenn wir nur diese eine Prophetie hätten, hätten wir genügend Material, um sicherzugehen, dass hier nicht gefuscht wurde. Das erste ist, dass wir den Anfang eines großen Plans betrachten. Vor 4, 5 Wochen, ich weiß es gerade gar nicht, habe ich hier gestanden und habe mit euch auf die Jungfrauengeburt gestarrt und haben uns damit beschäftigt, warum die Jungfrauengeburt nicht einfach nur ein nettes Märchen ist, was ganz nett ist als Begleitmaterial zu dem, was wir glauben, sondern warum es wirklich relevant ist, dass wir das auch glauben, dass es so passiert ist, wie die Bibel es uns berichtet. Wir haben uns angeguckt, wie es schon am Beginn der Menschheitsgeschichte festgelegt wurde, dass jemand kommen würde, der den Menschen aus der Misere, in die der Mensch sich selbst reingeritten hat, rausholen würde. Denn für die, die nicht dabei waren, einmal kurzes Recap. Der Mensch stand in einer Position der perfekten Beziehung zu Gott. Gott hat den Menschen geschaffen, hat ihn in einen Garten gesetzt und hat gesagt, hier möchte ich mit dir Beziehung haben. Und der Mensch hat von Gott auch die Freiheit gekriegt, sich dagegen zu entscheiden. Und natürlich, was macht der Mensch? Entscheidet sich dagegen, weil warum nicht? Der Mensch macht immer komische Entscheidungen und so ist es auch in dem Fall gewesen. Und statt dass Gott das so stehen lässt, gibt Gott dem Menschen eine Verheißung und sagt, es wird jemand kommen, der diese Beziehung wiederherstellt. Und wir haben uns angeguckt, wie diese Verheißung nicht alleinstehend blieb, sondern wie sie immer mehr spezifiziert wurde über die Jahrhunderte, dass dieser Herrscher geboren werden würde, dass dieser Retter von einer Frau geboren würde, von einer Jungfrau geboren werden würde, dass er nicht nur irgendein Mensch sein würde, dass er Gott selbst sein würde. Und wir haben uns angeguckt, wie sich das Ganze tatsächlich bewahrheitet hat. Gut zwei Jahrtausende nach Adam und Eva liegt ein Mann namens Jakob im Sterben. Jakob war auch bekannt als Israel und gilt als Stammvater des Volkes. Und während er dort auf dem Sterbebett liegt, lässt er seine 12 Söhne zu sich kommen und spricht Segen über sie aus. Und Wahrheit ist auch, prophezeit auch über sie. Und das ist für manche vielleicht ein bisschen trocken manchmal zu lesen, aber was ganz bemerkenswert ist, ist, wenn wir uns angucken, was er über seinen Sohn Juda sagt. Das lesen wir in 1. Mose 49. Für immer hält Juda das Zepter in der Hand. Aus seinem Stamm geht stets der König hervor, bis der große Herrscher kommt, dem alle Völker dienen werden. Und hier gibt es gleich mehrere Facetten, die bemerkenswert sind. Denn erstmal sollte in den nächsten Jahrhunderten noch nichts so wirklich klar danach aussehen, als wenn das passieren würde, als wenn da wirklich irgendwelche Herrscher kommen würden. Es sollte noch eine ganze Weile dauern, bevor das Volk Israel tatsächlich das erste Mal überhaupt einen König kriegen würde. Aber was wir hier merken, ist, dass hier etwas ausgesagt wird über den kommenden Retter, über diesen großen Herrscher, dem alle Völker dienen werden. Die eine Facette ist, der kommende Retter wird ein König sein. Das nächste ist, der kommende Retter wird aus der Linie Judas entstammen. Hier wird es klar nochmal spezifiziert. Wir haben nicht nur die grobe Herkunft, es wird ein Mann und Gott sein, von einer Frau geboren. Es wird jemand aus der Linie Judas sein. Und es kommt noch eine Info, der Herrscher wird nicht nur über Israel herrschen, er wird über die gesamte Erde herrschen. Das, was hier passiert, ist tatsächlich, dass der Fokus verengt wird. Ein paar Jahrhunderte vergehen und wir kommen zu einer meiner persönlichen Lieblingsgeschichten in der Bibel. Und zwar ist es so, dass das Volk Israel, mittlerweile wirklich als Volk Israel, im Begriff steht, in das Land zu ziehen, was Gott für sie vorbereitet hat. Und auf dem Weg dorthin kommen sie immer wieder in die Situation, dass Völker gegen sie angehen wollen. Die wollen nicht, dass sich dann ein weiteres Volk irgendwie noch etabliert. Und das Bezeichnende ist, dass Israel mit Gott an ihrer Seite sich den Ruf erarbeitet, nicht zu schlagen zu sein. Und so passiert es, dass sie weiterziehen und das Volk der Moabiter sich darauf vorbereitet, gegen die Israeliten in Kampf zu ziehen. Und der König der Moabiter kriegt richtig Muffensausen, weil die Israeliten nun mal einen ziemlich unbesiegbaren Ruf haben. Und so geht der König der Moabiter zu einem Seher namens Biliam und sagt, du musst was tun, damit wir irgendeine Chance haben, in diesem Kampf gegen die Israeliten zu bestehen. Sprich einen Fluch über sie aus, was auch immer es sein muss, macht, dass wir diesen Kampf gewinnen können. Und so lässt sich Biliam darauf ein und es passiert, dass in dem Moment, wo er seinen Mund öffnet, nicht nur er nicht in der Lage ist, etwas Negatives über dieses Volk auszusagen, wie er es eigentlich tun sollte, sondern er stattdessen Segen ausspricht über das Volk der Israeliten. Und es passiert nicht nur einmal, es passiert nicht nur zweimal, es passiert dreimal, dass er ansetzt, diesem Volk etwas Negatives anzudichten, sozusagen, und er nicht in der Lage ist, etwas anderes zu tun, als Segen über sie auszusprechen. Und so lesen wir in 4. Mose 24 Folgendes, einen kurzen Ausschnitt aus den vielen Segensworten, die er über sie ausspricht. Und zwar sagt er, ich sehe jemanden, noch ist er nicht da. Ich erblicke ihn, aber erst von Ferne. Ein Stern geht auf bei den Nachkommen Jakobs. Ein Herrscher erhebt sich in Israel. Und jetzt mal davon abgesehen, dass es verblüffend ist, dass er nicht in der Lage ist, etwas Negatives über sie auszusagen, obwohl das nun mal sein Job war. Nicht nur, dass er plötzlich in die Situation kommt, etwas Positives über sie aussagen, nicht nur, dass er plötzlich in der Lage ist, über sie zu prophezeien, etwas Positives über sie zu prophezeien, nein, er prophezeit sogar ihren zukünftigen Retter. Hier sind zwei Facetten, die daraus hervorkommen. Und zwar einmal die zeitliche: der Herrscher steht noch in ferner Zukunft. Und noch eine, jetzt weiß ich gar nicht, wie ich das angehe, aber er wird angekündigt werden durch einen Stern. Und jeder, der irgendwie schon mal die Weihnachtsgeschichte gehört hat, sagt jetzt: Moment mal, Stern habe ich schon mal gehört, gibt es da? Irgendwie werden immer wieder Sterne an Fenster geklebt. Ja, tatsächlich wird dieser Stern da gemeint. Weitere Jahrhunderte vergehen und ich überspringe jetzt an dieser Stelle nicht nur sehr, sehr viel spannende Geschichte, sondern auch einige Prophezeiungen. Und tatsächlich kriegt Israel einen König und einer dieser Könige ist David. Hat man vielleicht auch schon mal gehört. David ist ein Mann, der bei weitem nicht frei ist von Macken. Wenn man sich seine Geschichte durchliest, hatten wir eine Serie über David. Da ist auch schon recht gut dabei herausgegangen, was für ein fehlerhafter Mensch er war. Aber trotzdem wurde er betitelt als Mann nach dem Herzen Gottes. Nicht, weil er so fehlerfrei war oder irgendwas, sondern weil in all seiner Fehlerhaftigkeit er immer wieder den Weg zurückgefunden hat zu Gott und immer wieder zu dem Ergebnis kam: ich muss Buße tun, weniger von mir, mehr von Gott. Und obwohl er, wie gesagt, nicht frei von Fehlern war, etabliert er damit einen Ruf für Jahrhunderte als ein guter König. Er ist praktisch das Paradebeispiel für die Juden, wie ein guter König sein muss. Und lange nach seiner Regentschaft ist er so der Prototyp eines guten Königs. Gut 400 Jahre nachdem David gelebt hat, empfängt ein Prophet namens Ezekiel eine Prophetie für das Volk Gottes. Und zwar lesen wir in Hesekiel 34: Ich will meiner Herde einen einzigen Hirten geben, einen Nachkommen von König David, der mir einst gedient hat. Er wird sie auf die Weide führen und für sie sorgen. Ich, der Herr, werde ihr Gott sein und dieser neue David wird mitten unter ihnen leben und ihr König sein. Darauf gebe ich, der Herr, mein Wort. Und wieder einmal zieht sich der Fokus zusammen. Und zwar mit einem ganz spannenden Aspekt jetzt plötzlich. Und zwar ist plötzlich die Rede nicht nur von einem großen Herrscher, sondern der große Herrscher wird wie ein Hirte zu seinem Volk sein. Und für die Israeliten war ganz klar, was das heißt. Heutzutage, gut, wie viele von uns kennen noch einen Hirten? Die Israeliten, die kannten das Bild sehr, sehr gut. Die wussten sehr, sehr wohl, was es bedeutet, ein Hirte zu sein. Der kommende Retter würde jemand sein, der sich hingebungsvoll um die Seinen kümmern würde. Er wird nicht nur ein großer Herrscher sein, der irgendwie Siege hervorbringt, sondern er wird jemand sein, der sich kümmert um sein Volk. Und der nächste Retter wird nicht nur aus der Folge Judas stammen, sondern der kommende Retter wird aus der Königsfolge Davids entstammen. Und das alles soll noch nicht spezifisch genug sein. Tatsächlich möchte ich euch noch eine Sache mitgeben. Micha 5. Aber zu Bethlehem im Gebiet der Sippe Ephrat sagt der Herr: Du bist zwar eine der kleinsten Städte Judas, doch aus dir kommt der Mann, der das Volk Israels in meinem Namen führen wird. Sein Ursprung liegt weit zurück in fernster Vergangenheit. Plötzlich wird diese ganze Reihe an Prophetien auch noch um eine örtliche Komponente erweitert, und zwar Bethlehem wird der Geburtsort sein, wo der Retter geboren wird. Und ich könnte noch so viel mehr Beispiele nennen. Ich habe es eben schon einmal gesagt, ich bin sehr viel übersprungen und dabei sehr viele Prophetien, aber einfach nur, damit wir zu einem Ende kommen, möchte ich das dabei belassen. Denn das Spannende für uns ist ja nicht nur, wie dieser Plan von Anfang an existiert hat, sondern auch, wie er seine Umsetzung findet. Denn er wurde umgesetzt, wie geplant. Vielleicht kennst du das. Du planst etwas und beachtest sämtliche Facetten dieses Plans. Keine Ahnung, vielleicht eine Feier. Du planst, wie viele Leute du einlädst, dass die Leute auch eingeladen werden, dass du genug Essen hast, genug zu trinken hast, dies, das, alles Mögliche. Und dann kommt der Tag der Erfüllung dieses Plans und alles gelingt. Das ist ein gutes Gefühl. Ich bin nicht unbedingt der organisierteste Mensch. Für mich sind solche größeren Planungen immer irgendwie ein bisschen nervig. Und ich kenne es auch, wenn mal so ein Plan nicht so gut gelingt. Ihr hoffentlich nicht. Aber ich kenne dieses gute Gefühl auch, wenn man am Ende des Tages sagt, meine Güte, es hat alles funktioniert, so wie es mir vorgestellt hat. Cool. Und ganz selten gibt es dann auch noch diese tollen Momente, oh, es hat sogar besser funktioniert, als ich es mir gedacht habe. Dafür konnte ich jetzt irgendwie selbst nichts, das war reiner Zufall. Das Interessante ist, dass Gott in dieser ganzen Planung freie Hand hatte, wie er plant und was er an den Menschen durchgehen lässt. Ich sage das mal so. Ich könnte jetzt als Prophet auftreten und könnte sagen, Leute von Bremen, heute fällt ein Fahrrad um. Gut, ist jetzt nicht so unwahrscheinlich, dass in Bremen heute irgendwann mal ein Fahrrad umkippt. Okay, sage ich, heute in Bremen kippt ein blaues Fahrrad um. Immer noch relativ gut die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert. Heute kippt ein blaues Fahrrad um mit platten Reifen. Okay, es wird enger. Könnte immer noch passieren. Jetzt könnte ich noch eine grüne Klingel dazu packen, pinke Speichen, ein Kuscheltier auf dem Gepäckträger und. Und jedes Mal, dass ich etwas sage und es auch eintrifft, wird das Erstaunen etwas größer sein. Meine Güte, das war jetzt sehr spezifisch. Wie konnte Andi das wissen? Und je spezifischer ich es mache, desto geringer wird der Widerstand noch sein, der sagt, ja, das war jetzt reiner Zufall. Nur damit ihr es begreift, was ich euch versuche klarzumachen, genau das hat Gott gemacht. Er hat über Jahrhunderte, über Jahrtausende ganz viele Hinweise gesetzt, was der kommende Retter sein würde, wie er geboren sein würde, und zeigt letztlich dadurch, dass es nicht reiner Zufall war, sondern dass er in der Kontrolle war. Und ich habe eine kleine Aufgabe für euch. Ich werde mit euch eine kleine Stelle aus Matthäus lesen und ich würde euch motivieren wollen, mal aufmerksam aufzupassen, wie viele dieser Sachen, die wir heute schon durchgegangen sind, und es waren 12 Stück an der Zahl, 12 Prophetien, sich nur in diesen 6 Versen widerspiegeln. Matthäus 2. Jesus wurde zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa, geboren. Bald darauf kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde, fragten sie. Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm Ehre zu erweisen. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Und er rief alle führenden Priester und alle Schriftgelehrten des jüdischen Volkes zusammen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden sollte. In Bethlehem, in Judäa, antworteten sie. Denn so ist es in der Schrift durch den Propheten vorausgesagt. Und du, Bethlehem, im Land Juda, du bist keineswegs die unbedeutendste unter den Städten Judas, denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der mein Volk Israel führen wird, wie ein Hirte seine Herde. Wie aufmerksam habt ihr aufgepasst? Es waren nur von den Verheißungen, die wir eben durchgegangen sind, 7 Stück in diesem Text. Ja gut, jetzt könnte die Kritik sein, ja, du hast dir ja schon irgendwie die Prophezeiung so rausgesucht, dass sie die Zielfälle in diesem Text finden. Nee, tatsächlich nicht. Und wenn ich so gemacht hätte, ich hätte noch deutlich mehr Prophetien gefunden, die sich noch in diesem Text wiedergespiegelt hätten. Es ist bemerkenswert, was sich im Alten Testament an Prophetien findet, was sich im Neuen Testament ganz klar widerspiegelt als Geschehen. Es wurden Dutzende weitere Verheißungen auf den kommenden Retter gesetzt im Alten Testament. Und man geht von ungefähr 300 klar zuweisbaren messianischen Prophetien aus, die sich alle im Neuen Testament auch bewahrheiten. Am Anfang haben wir uns Jesaja 9 angeguckt. Und wir haben uns angeguckt, dass da die Sprache ist von einem, der ewigen Frieden bringen sollte. Und wir gucken auf eine Weihnachtszeit, in der Frieden zwar besungen wird, aber in der, ich sag's jetzt mal so, sie nicht unbedingt erfahrbar ist. In der es schon recht friedvoll passiert, wenn nicht irgendwas am üblichen Ablauf der Weihnachtsplanung komplett schief geht, wenn die Gans verbrennt, wenn die Kinder angeschrien werden, dies, das. Es gibt so viel, was schieflaufen kann. Und unser Maßstab von, ach, das war doch relativ friedlich, ist mitunter doch recht gering. Aber die Sprache ist hier von einem, der ewigen Frieden bringen würde. Und das ist nichts Geringeres als das, weswegen Jesus auf diese Erde gekommen ist. Jesus ist nicht auf diese Erde gekommen, um relativen, vielleicht Frieden mitzukriegen. Und ich will da jetzt gar nicht zu weit drauf eingehen, denn Christian hat darüber letzte Woche schon sehr gut gesprochen. Aber das, was wir feiern, wenn wir Weihnachten feiern, ist der Retter der Welt, der über Jahrtausende verheißen wurde und der gekommen ist, um dieser Welt den Frieden zu geben. Und nicht nur momentanen Frieden, nicht nur Frieden von ein paar Konflikten an manchen Gebieten der Welt, sondern ewigen Frieden, der sich noch offenbaren wird für die, die ihn annehmen als ihren Retter. Denn der Plan, der hier ausgespielt wurde, dieser Plan hat eine bleibende Bedeutung für uns. Aber jetzt stellt sich natürlich die Frage, was machen wir daraus? Was machen wir mit dem Wissen, gut, da gab es viele Prophetien, die haben sich bewahrheitet, alles super. Und ja, ich habe jetzt einen Retter, der Retter ist für mich am Kreuz gestorben und ich darf ihn annehmen. Was mache ich mit diesem Ganzen jetzt für mein Jetzt und Hier, für mein Heute? Gut, dass du fragst, ich möchte mit euch gerne lesen. In 2. Korinther. Auch Jesus Christus, der Sohn Gottes, war nicht gleichzeitig Ja und Nein. Er selbst ist in seiner Person das Ja Gottes zu uns. Denn alle Zusagen Gottes erfüllen sich in ihm. Und auf das, was Christus für uns getan hat, antworten wir zur Ehre Gottes mit Amen. Gott selbst hat unser und euer Leben auf ein festes Fundament gestellt, auf Christus und uns, ja, auf Christus und uns mit seinem Geist erfüllt. So drückte er uns sein Siegel auf. Wir sind sein Eigentum geworden. Das Geschenk des Geistes in unseren Herzen ist Gottes sicheres Pfand für das, was er uns noch schenken wird. Ich weiß nicht tatsächlich, ob ich, also mittlerweile habe ich die Geschichte schon erzählt, weil ich die Predigt schon dreimal gehalten habe, aber ich weiß nicht, ob ich sie euch schon erzählt habe. Und zwar ist es so, dass bevor ich Pastor geworden bin, ich Akustiker war und ich habe in einer Firma gearbeitet mit anderen Angestellten und es gab genügend, was bedacht werden musste und so passiert es einmal, dass etwas schiefgegangen ist. Ich kann mich tatsächlich nicht mehr daran erinnern, was schiefgegangen ist. Aber es hatte zur Folge, dass einige der üblichen Abläufe plötzlich ins Stottern gerieten. Dass manche Kundentermine abgesagt werden mussten. Wie gesagt, ich erinnere mich tatsächlich nicht mehr, was es war, aber es war ein bisschen nervig. Und so kam dann die Frage auf, ja, wer war denn jetzt dafür zuständig? Welcher Mitarbeiter bei uns in der Firma hat vergessen, seine Sache richtig zu machen? Und es wurde einfach so pauschal jeder einmal gefragt. Und irgendwann kam ich an die Reihe und ich sagte, nee, ich war es nicht. Und in diesem Moment passierte etwas, was mich total erstaunt hat, womit ich nicht gerechnet habe. Und zwar, dass andere Kollegen plötzlich für mich Stellung nahmen und sagten, der Notnagel, der lügt nicht. Wenn der sagt, der war es nicht, dann war es auch nicht. Weil wenn er es wäre, dann würde er es auch sagen, dass er es war. Und es hat mich sehr gefreut. Es hat mich natürlich gefreut zum einen, dass ich nicht verantwortlich war. Aber es hat mich besonders gefreut, dass ich bei meinen Kollegen einen solchen Ruf hatte. Dass sie gesagt haben, wir kennen den Notnagel, wir wissen, wie er seinen Glauben ernst nimmt. Und wenn er sagt, es war so oder es war so, dann war es auch so oder so. Das hat mich sehr gefreut. Und jetzt muss ich euch leider enttäuschen, denn ich bin nicht frei davon, vielleicht auch mal ein falsches Wort zu sagen. Ich gebe mir Mühe, aber es gibt genügend Faktoren, auf die ich keinen Einfluss habe, die mich theoretisch zu jemandem machen können, der mal ein unwahres Wort sagt. Ich könnte falsch überzeugt sein, ich könnte etwas falsch aufgefasst haben, ich könnte bestens motiviert sein, etwas umzusetzen und sagen, ich verspreche dir, ich mache das, und dann plötzlich merken, ich krieg's nicht hin. Ich bin nicht frei davon, vielleicht mal falsch zu liegen. Aber jetzt erzähle ich euch noch was. Und zwar, dass Gott einen exzellenten Ruf darin hat, sein Wort zu halten. Gott hat ein jahrtausendlang aufgebauten Ruf darin, sein Wort einzuhalten. Und das ist das, weswegen für uns auch dieser Blick darauf, wie hat sich das erste Weihnachtsfest entwickelt und wie kam es dazu, was sind Bedeutungen des Alten Testaments, die sich im Neuen Testament wiederfinden, so bedeutsam ist. Weil wir daraus sehen können, wie akribisch Gott daran gearbeitet hat, seine Versprechen zu halten. Und ich denke, dass jeder von uns das kennt, wenn das Leben mal nicht süß ist. Ich denke, dass jeder von uns das auch kennt, wenn es Situationen gibt, in denen man wirklich mit dem Leben am Straucheln ist. Wenn man wirklich mal sich fragt, warum muss gerade so viel schieflaufen? Ehrlich gesagt, bei mir ist gerade so eine Situation, ich habe das Gefühl, was habe ich am Freitag zu Yvonne gesagt? Ich möchte mich eigentlich unter den Stein legen, weil momentan so häufig Sachen schieflaufen, wenn ich die irgendwie angehe und ich dann irgendwie irgendwas übersehe und dann doch nochmal irgendwie eine kleine Strafgebühr oder Mahnerinnerung oder sowas kommt. Also nie was Großes, aber so viele kleine Sachen, die mich pieksen unter der Woche, wo ich dann denke so, meine Güte, unter einem Stein erwischt mich keine Post. So. Aber es gibt auch noch schlimme Sachen. Es gibt auch Situationen, und ich glaube, das kennen viele von uns, in denen wir wirklich auf den Prüfstand gestellt werden, in denen unser Glaube auf den Prüfstand gestellt werden, weil wir wirklich sagen, Gott, warum passiert das jetzt gerade? Warum ist es gerade so schwer? Warum ist es so ermattend? Bist du wirklich da? Kennst du mich wirklich? Und das, was ich euch heute mitgeben möchte, ist, dass die Geschichte des ersten Weihnachtsfests ein klarer Beweis dafür ist, dass Gott sein Versprechen uns gegenüber einhält. Und das heißt nicht immer, dass unser Wunsch so eintrifft, wie wir es uns vorstellen. Aber es heißt, dass wir einen Gott haben, der an uns interessiert ist, der über sich selbst prophezeit hat, dass er ein Hirte seiner Untertanen sein wird. Und bei all den Versprechen, die er uns gegeben hat, die er eingehalten hat, bin ich persönlich zuversichtlich, dass er auch die anderen Versprechen einhält. Und dass wenn er versprochen hat, wie er kommen wird, wie er geboren sein wird, wie das erste Weihnachtsfest in Detail ausschauen wird und das alles passiert ist, dieses Versprechen, dass er mein Hirte ist, auch eintrifft. Und dass er für mich da ist, dass er sich um mich kümmert. Ich bin ja jemand, der sich gerne Sachen irgendwo hinschreibt. Das kennt ihr mittlerweile vielleicht schon von mir. Schreib's dir gerne mal an deiner Wohnungstür, wenn du die verlässt. Der Herr ist mein Hirte. Und ich weiß, das sagen wir schnell so, aber glaubst du das? Glaubst du, dass Gott sein Versprechen dir gegenüber wirklich hält? Glaubst du, dass er wirklich sich daran hält, was du für ihn bedeutest? Ich wünsche uns eine besinnliche Weihnachtszeit. Und das sage ich nicht nur so, sondern ich wünsche uns wirklich eine Weihnachtszeit, in der wir uns auf das besinnen können, was Weihnachten wirklich bedeutet. Dass es darum geht, dass Gott seinen Sohn auf diese Erde sandte, damit diese Spaltung von Beziehung zwischen uns und Gott ein für alle Mal beseitigt ist und wir die Möglichkeit haben, zu Gott zu kommen, wenn wir uns dafür entscheiden. Ich lade euch herzlich ein, dass ihr diese Adventszeit, sie wird ja immer kürzer jetzt, dass ihr sie nutzt und euren Blickwinkel verändert. Nicht auf das Fest, was jetzt in 2 Wochen ist, sondern dass ihr es setzt auf das Fest, was wir feiern, was bereits geschehen ist. Denn es ist so viel größer noch und so viel schöner als das, was wir feiern, wenn wir dann Heiligabend vorm Weihnachtsbaum stehen. Soweit.